Wir fahren heute Morgen weiter mit der Philipperbrief-Serie, dem Gefangenschaftsbrief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in Philippi. Der Paulus hat die Kirche, so, wenn es dann klappt, die Kirche gegründet auf seiner zweiten Missionsreise und hat die Kirche und die Jesus-Nachfolger besucht auf seiner dritten Missionsreise. Und jetzt schreibt er aus seiner Gefangenschaft raus und motiviert die Christen, dran zu bleiben, treu zu bleiben in dieser Nachfolge von Jesus Christus. Und da drin herrscht der Grundtenor von einer tiefen, echten Freude. Darum haben wir den Brief auch so überschrieben, was Freude auslöst. Der Paulus nimmt uns mit drin, was echte Freude ist und wie die kann passieren, wie man die können erleben. Und vielleicht müssen wir es uns ein bisschen so vorstellen. Der Paulus, das ist wie so ein Städtebauarchitekt. Der hat das Projekt angefangen, der hat das irgendwie so ein bisschen geplant, ist dort gewesen und jetzt ist er abwesend und motiviert die Leute vor Ort weiterzumachen, das Projekt weiterzubringen, vollenden und nicht einfach irgendwie die halbfertige Stadt aufzugeben und aufzuhören. Gibt ihnen Ratschläge, ermutigt sie, gibt ihnen Hinweise und das alles erleben wir in dem Brief, den er an die Philippa-Gemeinde schreibt. Aus dem heutigen Text können wir etwas ganz Zentrales lernen für uns als Kirche, für das Miteinander von Jesus-Nachfolger. Und 5 ganz praktische Tipps mitnehmen, wie wir unterwegs sein können als Christen. Wie denn das passieren kann. Wir starten mit dem ersten Teil Philipperbrief. Wir sind bei Kapitel 1, Vers 27. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. So viel mal zu dem Text. Der Paulus fängt an, den Abschnitt, und sagt, hey, lebt so, wie es im Evangelium würdig ist, wie es im Einklang ist mit dem Evangelium. Lebt wie ein Himmelsbürger. Er braucht das Wort, das ist Polis, und das heisst Bürger sein. Und mit dem Wort nimmt er jetzt sehr klar Stellung oder Bezug auf die Situation von diesen Philippern. Wir haben vom Christ schon gehört, dass das eine römische Kolonie ist. Also die haben eine römische Kultur gelebt inmitten von Griechen. Und jetzt sagt der Paulus dieser Kirche, hey, genau so müsst ihr jetzt auch leben. Und zwar wie so eine Kolonie, aber eine Kolonie vom Himmel. Himmelsbürger. Dein Heimatort ist nicht das Dörfli, das auf deiner Niede und auf deinem Pass steht. In meinem Fall das kleine Kaff Löningen in Schaffhausen. Nein, mein Heimatort ist der Himmel. Ich darf auf dieser Erde leben als Himmelsbürger. Inmitten von ganz einer anderen Kultur. Und er sagt jetzt das nicht dir als Einzelne, der Paulus. Leb du als Einzelne wie so ein Himmelsbürger. Reißt du dich zusammen, bist du der Jesus-Nachfolger? Sondern er schreibt, dass das Bürgersein, das hat zu tun mit der Gesellschaft, mit dem Umfeld. Er schreibt das ad Kirche und sagt, ihr in eurem Miteinander, als Kirche, lebt es so, wie es dem Evangelium entspricht. Euer Miteinander soll so eine himmlische Kultur sein. Da sollen die Leute sehen, was abgeht. Gell, ihr sollt als Kirche dem Evangelium entsprechend leben, dieser guten und hoffnungsvollen Nachricht. Dass da ein Gott gibt, ein liebender Gott, der sich verschenkt, der Vergebung möglich macht, der Versöhnung möglich macht. Ein Gott, der wiederherstellt. Uns aus allen unseren Gefangenschaften möchte befreien. Das ist Evangelium und auf dieser Basis soll unser Miteinander als Kirche funktionieren. Und dann braucht er Wörter wie einmütig, zusammen, Seite an Seite kämpfen. Und auch da nimmt er jetzt gerade wieder Bezug auf die Situation von diesen Römern, und zwar sind die alle im Krieg gewesen. Und das ist ein Kriegswording. Miteinander, füreinander, Seite an Seite kämpfen. Mit dem Ziel, man will zusammen etwas gewinnen. Man will zusammen für etwas einstehen. Und genau so soll es auch in unserer Kirche sein. Genau so soll es auch in der Kirche von Philippi sein. Sie sollen miteinander zusammen für ihren Glauben kämpfen. Gell, manchmal habe ich das Gefühl, oder beobachte ich auch bei mir, ich werde manchmal so ein bisschen selbstgerecht, oder wenn ich merke, oder so, ja, hey, eigentlich gerettet bin ich. Und ich bin ja mit Jesus unterwegs, dann liege ich ein bisschen zurück und geniesse gern meinen Kaffee und weiss ja, es kommt gut. Sondern der Paulus braucht da jetzt gerade ein ganz anderes Wording. Und sagt, hey, der Glauben ist nicht einfach nur ein Zurücklehnen und ein Kaffee trinken und ein Schön haben miteinander. Wir sollen einstehen für den Glauben. Ich möchte den ersten Teil so zusammenfassen. Als Nachfolger von Jesus Christus bemühen wir uns, den anderen, der auf einem Stuhl neben dir hockt oder vielleicht im anderen Block oder was auch immer, als Teil der gleichen Mannschaft zu sehen. Miteinander sind wir unterwegs. Als Teil der gleichen Mannschaft, die sich auch entschieden hat, dem Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, als Kirche stehen wir oft in der Gefahr, Einmütigkeit und das Miteinander mit Gleichheit zu verwechseln. Weil wir müssen nicht im gleichen Takt ticken, dass wir da zusammen sein können und Jesus anbeten, ihn im Mittelpunkt setzen. Lass uns noch weiterlesen und dann möchte ich nochmal auf das eingehen. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das Gemeinsame aus. Die gleiche Liebe heisst nicht, einander der gleichen Liebe begegnen, wie ich im einen und im anderen begegne, sondern der gleichen Liebe, wie Jesus Christus uns begegnet ist, sollen wir anderen Menschen begegnen. Und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Was ist unser gemeinsames Ziel? Wenn wir hier zusammenkommen als Kirche, wenn wir Gottesdienst feiern, was ist unser gemeinsames Ziel? Unser gemeinsames Ziel ist Jesus Christus. Der, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist der Mittelpunkt von dem, wo wir uns treffen, von dem, wo wir überhaupt sind. Jesus Christus ist das Ziel. Ist der, wo wir uns ausrichten, danach. Dem, wo wir nachfolgen. Und das sollen wir jetzt tun als Kirche, als Einzelne und im Miteinander. Und vielleicht stehst du da, vielleicht stehst du aber auch ein bisschen weiter weg und kennst du Jesus noch nicht so gut? Bist du ein bisschen distanziert? Oder vielleicht bist du schon jahrelang mit dabei und bist ganz nah bei Jesus? Egal, wo du stehst heute Morgen, wie deine Gefühlslage ist oder wie eng du mit Jesus unterwegs bist. Unser gemeinsames Ziel ist, dass wir auf Jesus schauen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Gell, Jesus, der mit seinem Leben, mit seinem Sterben und seinem Auferstehen uns die Möglichkeit geschaffen hat, mit dem Schöpfer wieder in eine Beziehung zu treten, wo uns Prinzipien vorgelebt hat, wo es seinen Jüngern gesagt hat, hey, folgt mir nach, macht euch auf den Weg mit mir. Schaut mich an, weil wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Das ist das, was Kirche ausmacht. Das ist das, was unser Miteinander ausmacht. Das Gemeinsame auf Jesus Christus schauen. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euer Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wenn ihr wissen wollt, wie die Haltung genau ist, wir haben den Christushymnus am ersten Gottesdienst schon miteinander gesprochen. In Philipper 2, Verse 6 bis 11 wird das schön ausgeführt, der Christushymnus, wie genau Jesus Christus uns das vorgelebt hat. Und das soll den Umgang miteinander prägen. Unsere Kirche soll von dem durchdrängt sein, von dem Umgang. Rechthaberei und Überheblichkeit sollen keinen Platz haben. Und wenn das Kirche ausmacht, und da können noch ganz viel mehr Leute draufzeichnen, dann passiert das, was der Paulus schreibt. Gell, er zeichnet da ein schönes und anerkennendes Bild von dieser Kirche, die sagt, hey, da werden Menschen ermutigt. Weil ihr so miteinander unterwegs sind, werden Menschen ermutigt. Die erfahren Ermutigung, weil Jesus Christus dort das Zentrum ist. Auf dieser Basis von dieser Liebe herrscht ein Klima vom Trost. Da erfahrt man das liebevolle Erbarmen von Gott und darum können wir uns auch gegenseitig liebevoll erbarmend anschauen. Die Basis dabei ist die Liebe von Jesus Christus, die zu uns Menschen ist und die das überhaupt ermöglicht, dass wir einander in Liebe und Demut begegnen, weil Jesus uns das vorgelebt hat, uns geliebt hat und demütig sich aufgegeben hat für uns. Und da drin hat Selbstsucht, Egoismus keinen Platz. So schnell fangen wir uns vielleicht an stören an gewissen Themen, die irgendwie nicht ganz in meinen Kramien passen. Und ich fange mich ziemlich schnell an, um mich selber zu drehen. Egoismus und Selbstsucht hat keinen Platz, wenn wir miteinander auf Jesus schauen. Gell, wenn wir einen achtsamen Umgang miteinander haben, dann wächst auch unser Verständnis füreinander, egal wo du stehst. Wenn wir anfangen, auf Christus zu schauen, dann können wir eben auch wegschauen von uns selber und dann entsteht ein Miteinander, weil wir uns auf den anderen einlassen können, weil es nicht nur immer um mich muss gehen, um meine Bedürfnisse, um meine Wünsche, dass ich das Gefühl habe, das ist der richtige Gottesdienst, so stelle ich mir vor. Nein, ich kann wegschauen von mir und vielleicht fragen, was braucht der Nachbar neben mir? Dass es für ihn ein guter Gottesdienst ist, dass er Gott kann begegnen. Ich habe gesagt, manchmal stehen wir in der Gefahr, Einmütigkeit mit Gleichheit zu verwechseln. Und ich habe das Gefühl und beobachte das immer wieder, das passiert dann, wenn wir nebensächliche Geschichten zur Hauptsache machen. Wenn wir nicht mehr Jesus Christus und sein Evangelium ins Zentrum setzen, sondern andere Themen. Wenn wir anfangen, über theologische Fragen zu diskutieren, wenn wir anfangen, über strukturelle Fragen zu diskutieren, wenn wir anfangen, über irgendwelche Formen zu diskutieren, dann passiert es, dass wir das Miteinander und Gleichheit verwechselt. Dann können wir zumal nicht mehr miteinander auf den Jesus schauen, wenn es um die Themen geht und wir uns in uns hineindrehen. Und dann führen wir zumal Kämpfe, die sich nicht lohnen, weil sie sich in uns eben auseinandertreiben. Wir anfangen, nebensächliche Sachen zur Hauptsache machen, dann fangen wir an, Kämpfe führen, die sich nicht lohnen und uns auseinandertreiben. Und nicht mehr die Einheit darstellen, die sich Jesus Christus für uns als Kirche wünscht. So zeichnete Paulus ein Bild von der Kirche. Sagt, wenn wir das Zentrum im Zentrum lassen, dann können wir miteinander Kirche sein. Dann können wir miteinander Jesus nachfolgen und strahlen eine Einheit aus. Auf dieser Basis von dem Evangelium, von dem liebenden Gott, der uns Menschen begegnet ist. Das ist miteinander und das ist Kirche. Nicht irgendeine Form, nicht irgendein Raum, wo sich abgrenzen muss durch etwas, sondern Menschen, die Jesus Christus ins Zentrum setzen. So viel mal zu dem Teil vor dem Christus-Hymnus. Lass uns weiterfahren im Text und zu diesen 5 ganz praktischen Umsetzungsschritten kommen. Der erste ist ständige Entwicklung. Und zwar fährt Paulus nach dem Christus-Hymnus im Vers 12 folgendermaßen weiter. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt, nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Die Philipper, die Chile, die sagen alle Zeit gehorsam gsi. Sind immer gehorsam gsi gegenüber Gott. Gerade jetzt, auch wo der Paulus eben weg ist, sind sie wieder mit Jesus unterwegs. Der Paulus hat sie zwar zum Glauben geführt und hat die ersten Schritte mit ihnen gemacht, so, aber jetzt ist er weg und jetzt müssen sie selber Schritte gehen. Und was braucht es für das, dass wir Schritte gehen im Glauben? Braucht es für das die richtige Kirche? Der richtige Pastor oder überhaupt ein Pastor? Braucht es die richtigen Lieder oder die richtige Form? Nein, das alles, das kann uns helfen, ja. Unbedingt. Das brauchen wir auch. Aber es ist nicht das, was es ausmacht. Weil das normale Leben als Christ, als Jesus-Nachfolger, heisst, dass ich in einer Eigenverantwortung Schritt mache, Selbstverantwortung übernehme für meine Beziehung zu Jesus Christus. Die Verantwortung kann dir niemand abnehmen. Die Schritte müssen wir selber gehen. Dass ich persönlich meine Jesus-Beziehung vertiefe und selber Schritte gehe in die Reifung und ständige Entwicklung passiert in meinem Leben. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist Ehrfurcht zu Gott. Im gleichen Vers lesen wir nämlich, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Wir sollen Gott gegenüber oder Gottes geschenkte Rettung mir so gegenüber mit einer tiefen Ehrfurcht entgegenschauen. Das heisst nicht, dass ich ständig Angst haben soll, dass ich jetzt eben gerade zu wenig Bibel lese, zu wenig bete, zu wenig nahe am Herzen Gottes unterwegs bin, dass ich zu wenig mache für das Reich Gottes oder mehr muss Gas geben. Das meint der Paulus da nicht. Was er meint, ist, dass wir auf die Grundlage von dieser erfahrenen Rettung, auf dem Boden von dem Evangelium, wo unser Herz berührt hat, unser Leben verantwortlich gestaltet. Dem Gott gegenüber, dem heiligen Gott gegenüber, unser Leben verantwortlich gestaltet, weil er die Grundlage geschaffen hat. Und wir dabei mit Ehrfurcht und Achtung vor seiner Grösse ihm gegenüber treten. Und anfangen, die Hinweise und die Prinzipien, die er uns gelehrt hat, die wir in der Bibel lernen oder wo der Heilige Geist zu uns redet, ernst nehmen. Anfangen, Schritte gehen, umsetzen. Und mit dem ehren wir wieder Gott. Mit dem ehren wir Gott, wenn wir seine Worte ernst nehmen. Und anfangen, die in unserem Leben zu integrieren. Wir haben bis jetzt die ständige Entwicklung, die Paulus anspricht, die Ehrfurcht zu Gott. Und der dritte Punkt ist heitere Gelassenheit. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Das ist das Nächste, wo der Paulus dieser Kirche ans Herz legt. Tönt das in dieser Nachfolge? Ohne Mauern, sagen die einen Übersetzungen. Das heisst nicht, dass wir überhaupt nichts mehr kritisch ansprechen dürfen. Dass wir nicht gewisse Sachen, die wir sehen, in unserem Miteinander, bei uns als Kirche, nicht auch ansprechen dürfen. Miteinander ins Gespräch über Sachen. Das ist mit dem nicht gemeint, dass wir allem nur noch mit Ja und Amen zunicken müssen. Weil das bringt uns auch nicht weiter als Kirche. Was der Paulus da meint, ist, dass wir nicht immer das Negative hervorheben müssen. Mit so einer negativen Grundhaltung, dauernd irgendwie nörgelnd unterwegs zu sein, immer wieder die Sachen ansprechen, die vielleicht schwierig sind, immer zu kritisieren oder eben vielleicht genau einander Unterstellungen machen und anfangen über Randthemen zu diskutieren. So schnell sind wir doch irgendwie bei der Helligkeit vom Saal oder beim Licht auf der Bühne oder beim Farbkonzept im Foyer oder was auch immer. Der Paulus fordert uns dazu auf, uns einander das Gute zu unterstellen. Das Beste wollen für uns, füreinander. Das Positive hervorzuheben. Und einander immer wieder zu ermutigen. Manchmal haben wir so in der Schweizer Kultur irgendwie so ein bisschen das Negative verankert. Und ich wünschte mir, dass wir wieder dürfen das Positive hervorheben. Manchmal sagen wir, oder ich habe das Gefühl so, gell, ich bin ja nur realistisch. Oder ich schaue nur den Tatsachen ins Auge. Aber so oft heben wir doch da irgendwie das Negative vor. Anstatt das Potenzial in etwas zu sehen. Die Chancen drin zu sehen. Die Möglichkeiten hervorzuheben, die wir haben. Wenn wir das machen, dann wird der Glaube ganz praktisch sichtbar in unserem Miteinander. Und dann erleben Menschen etwas in unserem Miteinander, was sonst nicht alltäglich ist. Und das ist Reich Gottes. Und dann können wir auf dem Boden von dem Evangelium auch demütig mal zurückstecken und sagen, es muss nicht sein, wie ich es vielleicht jetzt gerade das Gefühl habe. Aber lass uns das Zentrum nicht aus den Augen verlieren. Das Vierte, was der Paulus uns mitgibt, bleibt aufrichtig. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. I'm out. Kann ich nicht mitheben. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Himmel leuchten. Andere Übersetzungen schreiben auch von Luther und also lauter sie, untadelig, unsträflich. Und gell, wir wissen alle, es ist noch nicht möglich, auf dieser Erde das perfekte Leben zu leben. Und das meint der Paulus auch nicht. Lass uns den Paulus dann nicht falsch verstehen und sagen, gut, solange ich den Heiligkeitsstatus noch nicht erreicht habe, kann ich nicht wie ein Stern am Himmel leuchten. Nein. Es bedeutet, dass wir kein Doppelleben, kein doppeltes Spiel spielen sollen. Sondern dass unser Innere und unser Äußere übereinstimmen sollen sie miteinander. Dass wir gegen aussen nicht etwas geben, was im Inneren gar nicht so ist. Dass wir einander etwas vorspielen. Sondern dass wir ein ehrliches und authentisches Leben führen. Das heisst nicht, dass wir jetzt alle unsere tiefsten Abgründe von allen präsentieren müssen. Aber dass wir nicht ein falsches Spiel spielen und gewisse Sachen irgendwie schöner darstellen lassen, wie es ist. Oder mal weggeschaut von dir persönlich oder von mir persönlich auf die Kirche. Dass wir als Kirche nichts zu verstecken haben. Dass wir als Kirche Leute können einladen und wissen, wir haben nicht irgendwie eine geheime Agenda oder irgendwie etwas, wo wir verstecken müssen, irgendein Geheimnis, das nicht rauskommen darf. Sondern das, was wir hier haben, das, was wir hier leben, das darf gegen raus. Wir haben kein Geheimnis. Wir stehen zu unseren Fehlern, wir stehen zu unserem Versagen. Und ich glaube, dann macht unsere Kultur einen grossen Unterschied zu der Kultur unserer Gesellschaft, wo Egoismus herrscht, wo irgendeine Selbstbezogenheit ist und weit und fernab ist von dieser Ehrfurcht vor Gott und dem Vertrauen zu Gott. Und das Fünfte, lass uns Jesus ausstrahlen, das ist mit dem Stern und dann Vers 16 noch angehängt. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Himmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Hey, die Botschaft von Jesus Christus, das Evangelium, das ist Leben. Da werden Ketten gesprengt. Da werden wir aus unserer Gefangenschaft rausgeführt. Da entsteht Leben. Das ist Leben. Wenn wir ehrlich und authentisch leben, dann strahlen wir wie Sterne am Himmel. Dann müssen wir nichts irgendwie erzwingen und das Gefühl haben, ich muss jetzt unbedingt als Christ ein Vorbild sein, wenn wir anfangen, die Prinzipien von Gott in unserem Leben umzusetzen, dann werden wir das sein. Dann leuchtet etwas in unserem Miteinander und bei dir als Einzelnen, wo einen Unterschied macht in dieser Welt. Weil wir leben dann in bestimmten Situationen anders als die Allgemeinheit. Und das ist gut so. Lass uns nicht verunsichern, wenn wir die Prinzipien von Jesus in unserem Leben umsetzen und halt ein bisschen anders dastehen wie unsere Freunde rundherum. Und dann müssen wir auch nicht irgendwie etwas erzwingen, sondern dann dürfen wir unserem Umfeld ganz mutig und ehrlich von unserer persönlichen Gottesbeziehung erzählen. Von dem Evangelium, wo mein Herz berührt hat und mir neues Leben schenkt. Oder geschenkt hat und immer wieder schenkt. Dann dürfen wir ganz mutig in unserem Umfeld, auf unserem Arbeitsplatz, wo auch immer, von unseren persönlichen Berührungen mit dem Gott erzählen. Und dann muss unser Leben auch nicht immer rundlaufen. Gell, alles perfekt sein, dass das möglich ist. Weil genau darum brauchen wir ja Jesus. Weil eben nicht alles perfekt ist in unserem Leben, brauchen wir Jesus, unseren Erlöser. Das sind die 5 von Paulus aufgeführten Prinzipien für die Kirche. Sie sollen ständig dranbleiben in ihrer Entwicklung. Ehrfurcht zu Gott haben. Mit einer gewissen Gelassenheit unterwegs sein. Aufrichtig bleiben und in dem, was sie tun, Jesus ausstrahlen. Das sind die 5 Merkmale für eine Jesus-Nachfolge. Und dann, ganz am Schluss, bringt der Paulus noch etwas zum Vorschein. Und zwar sagt er, was seine Prioritäten gewesen sind. Er hat das Leben, sein Leben dafür investiert, dass Jesus Christus darf verkündigt werden. Dass Menschen zu Jesus finden, egal wie weit weg sie sind, in welchen Milieu sie unterwegs sind, dass sie dürfen zu Jesus finden. Und auf dem Reifungspfad vorangehen. Das ist ihm wichtiger gewesen, wie alles andere im Leben. Das hat seine erste Priorität gehabt. Und dass aufgrund von seiner Prioritätensetzung tatsächlich eine Frucht beobachtbar gewesen ist, wo Gottes Geschenk ist. Gell, der Paulus kann noch so viel machen. Wenn Gott nicht wirkt, dann spielt das nicht ineinander. Aber Gott hat seinen Teil tun. Gott hat uns Rahmenbedingungen ermöglicht. Und jetzt können wir unseren Teil dazu beitragen. Und das ist das, was Freude auslöst. Wenn wir sehen, wie das ineinander spielt. Die von Gott ermöglichten Rahmenbedingungen und unseren Teil, den wir dazu beitragen. Und das ist nicht nur ein schnelles Gefühl von Freude, sondern eine langanhaltende, tiefe, dauernde Dankbarkeit gegenüber Gott. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Amen. Ich möchte beten, lass uns aufstehen dazu. Die Band darf führen kommen. Jesus Christus, wir möchten unsere Augen in diesem Moment auf dich erheben. Wir möchten zu dir schauen und dir einfach Danke sagen für all das, was du ermöglicht hast. Für all das, was du geschaffen hast, dass wir auf dieser Grundlage dafür dieses Leben jetzt verantwortlich gestalten. Heiliger Geist, zeig du uns, wo wir dafür Schritte gehen. Wo wir dürfen demütig einander anschauen. Wo dass wir uns dürfen zurücknehmen. Wo dass wir dürfen gesunde Entscheidungen treffen in unserem Leben. Und zeig uns vor allem, wo wir den Blick wieder weg von dir auf irgendwelche nebensächliche Themen geworfen haben. Danke, dass du der Gott bist, der zum Leben führt und uns auf dem Weg an der Hand nimmst, dass wir immer wieder neu, jeden Morgen neu, dürfen unseren Blick auf dich heben. Und so miteinander Kirche leben, so miteinander dürfen dein Lieb Christi sein. Lass uns in dieser Einigkeit dich anbeten und unterwegs sein. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.